Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war, der da kommt, Jesus Christus. Amen. Ich habe meine Predigt heute über Hagar überschrieben: Blinde bringen keine Frucht, verführen die Schöne nur zur Flucht. Der Name Hagar bedeutet schön, er bedeutet aber auch Flucht. Seltsam, wie sich das in dem Leben dieser Frau bewahrheitet hat. Den Text haben wir jetzt in einer etwas ungewohnten Weise gelesen. Behrens Höppner ist ein Pfarrer, der hat in seiner Gemeinde fast alle Bibeltexte in Reime verfasst. Es kam vielleicht nicht ganz so raus, aber es war alles gut. Und deswegen, ich denke, wir brauchen den Text jetzt nicht noch einmal lesen. Er ist uns soweit bekannt. Abraham, Sarah und die Hagar, dieses Dreiergespann, um das es nachher auch geht. Ich werde auch mich nicht nur beschränken auf Hagar, die zwar heute Thema ist, aber in diesem Dreiergespann geschieht einfach diese ganze notvolle Leihmutterschaft, sagen wir es mal so, die hier eingeführt wurde von der Sarah und von dem Abraham. Und aus dem Grunde sind alle drei hier auch in der Predigt mit bedacht. Ich bete noch einmal ganz kurz, lieber Herr Jesus, hilf du uns jetzt, dieses Wort zu verstehen, da ist so viel drin. Und danke, dass du uns selber hindurchleitest. Amen. Durch unser Volk zieht sich ja im Moment ein richtiger Aufbruch, Umbruch, wie man es auch immer brechen möchte, hin. Kanzler Scholz sprach von der großen Veränderung der Wirklichkeit, von den neuen Normalitäten. Klaus Schwab, Chef des Wirtschaftsausschusses, Weltwirtschaftsausschusses, spricht vom Great Reset, dem großen Zurückschalten. Bei jedem Computer gibt es einen Reset-Schalter, schwupp, und alles ist zurückgestellt. Von dieser neuen Weltordnung, von diesem neuen Denken, und der geistige Denker dieser neuen Weltordnung, Yuval Noah Harari, ein Jude. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Wir haben sehr viele Juden, die gerade mit solchen Reichsgottes-Visionen, aber nicht in der Ferne, sondern hier auf dieser Erde aufwarten. Marx war einer, Harari ist ein ähnlicher. Er sagt, die Überwachung wird euch frei machen. Man muss den Mann einmal lesen, dann weiß man, was auf uns zukommt. Es gibt sicher wenige, die nicht angesprochen sind von diesem ganzen Umbruch, Neubruch, was weiß ich alles, und nicht berührt sind, was sich momentan alles so ereignet. Und man kann ja jeden Tag in den Nachrichten sehen, was sich da so Neues für uns ergeben könnte. Die Nöte dieser Welt führen dazu, dass wir aufbrechen. Wir müssen uns lösen, wir müssen ran und wir müssen endlich die Not abstellen. Die meisten Leute sind ja von einer schieren Begeisterung für dieses Neue. Ich erinnere noch einmal an den guten Herrn Obama. Yes, we can. Dieses Slogan kennen wir ja. Frau Merkel hat gleich nachgeliefert, das schaffen wir. Ja, wie selbstverständlich sagt man zu den Christen jetzt, ach Mann, was wollt denn ihr überhaupt mit eurer Bibel? Mit eurem Gott? Das ist doch nebensächlich. Juden, Christen, Hottentott, alle glauben an einen Gott. Und lasst doch bitte eure Religion aus dem Spiel. Hauptsache, wir retten die Welt. Woher kommt dieser grenzenlose Optimismus? Was ist die Religion unserer Tage? Es ist das grenzenlose Vertrauen auf sich selber. Es gibt keine Religion in unserer Welt, die bisher so vermessen war. Dieser Glaube an das Gute im Menschen, dass sie dem Menschen ungeahnte Möglichkeiten letztendlich andichten. Man könne das Heil selber schaffen. Wir können den neuen Menschen schaffen. Wir können alles, was wir wollen, schaffen. Die vermessenste Religion unserer Tage ist eigentlich, ich glaube an mich selber. Und das ist doch letztendlich die brutalste Verspottung des lebendigen Gottes, der lebt und dem diese Welt gehört. Und Menschen lachen und sagen, ja, wo ist denn dieser Gott der Liebe? Schau doch einmal hin. Wo ist denn dieser Gott, der sagt, es wird alles so herrlich von ihm regiert? Junge Menschen saugen ja dieses Slogan richtig auf. Du bist gut, du kannst Macht haben, du kannst die Welt verändern, du kannst Heil schaffen, Frieden schaffen. Das ist attraktiv. Und genau dieses falsche Gift dieser falschen Religion hat eigentlich auch in der Christenheit Platz genommen. Wenn man sich unterhält, dann wird ganz großspurig gesagt, ja, wir brauchen doch keinen Gott, wir schaffen alles selber. Diese maßlose Selbstüberschätzung des Menschen auf die eigene Kraft, auf das eigene Vermögen, wird ihm letztendlich zum Fall gereichen. Und diese Not dieser Selbstüberschätzung ist im christlichen Lager genauso da. Ach, was brauchen wir? Das Händefalten, das Bibellesen, ran an die Aufgaben, die uns letztendlich vor den Füßen liegen. Wir sind in der Lage, alles selber zu machen. Und dann merken wir eigentlich, dass es ganz, ganz anders ist. Dass wir gar nicht in der Lage sind, diese Dinge anzugehen. Wir sind einfach zu schwach. Oh, was machen wir uns für tolle Pläne? Und dann reicht unsere Nervenkraft nicht dazu, dann reicht unsere körperliche Kraft nicht dazu und dann reicht unsere seelische Kraft auch nicht dazu. Gerade für solche Leute gilt ja das Evangelium für Zerbrochene. In unserer Freizeit habe ich dann auch am letzten die negativsten Vers der Bibel erklärt und dann habe ich auch gesagt, das ist für Elende. Und hinterher im Gespräch kam einer und sagte, du Thomas, war geneigt, fast die Hand zu heben. Wir wollen nicht mehr elend sein, auch im christlichen Lager nicht. Aber Paulus sagt, ich bin schwach, deswegen werde ich stark. Das ist eine ganz verführerische Irreligion unserer Tage, die uns einreden möchte, wir könnten etwas und wir könnten auch ohne Jesus unser Leben ganz gut meistern. Das ganze Evangelium ist ja von einer Skepsis durchzogen, von dem guten Menschen von Sezuan, der alles machen kann, der alles machen will. Ja, gar nicht aus, wie soll ich sagen, Pessimismus heraus, aber Gott hat etwas Höheres im Sinn. Er möchte uns weiterführen, weiter als das, was wir an Ebenbild letztendlich mit uns herumtragen. Die große Not unserer Christenheit, und wir sehen das gleich auch bei Abraham, Sarah und Hagar, ist doch, dass wir uns einbilden, wir könnten nur eine Stunde etwas ohne Jesus tun. Ohne das Erbarmen Gottes. Nur einen Tag unseren Lebensalltag gestalten, ohne dass wir die Gaben Gottes letztendlich alle bedürfen. Wir brauchen den Herrn, weil wir elende Kreaturen sind. Und das ist dieser tiefe Graben zwischen den Religionen, den verschiedenen. Der Glaube an Jesus ist für die Elenden. Oder der Glaube an den frommen Menschen. 4 Punkte habe ich jetzt heute mitgebracht. Ich habe hier ein Bild von Rembrandt. Ich werde nachher noch einen kurzen Bezug drauf nehmen. Er hat 3 Bilder über diese Hagar-Geschichte gemacht. Und da wollen wir mal hineinschauen. Blinde bringen keine Frucht, verführen die Schöne nur zur Flucht. Mein erster Punkt, Abraham ist ja nicht dumm. Warum bist du nur so stumm? Diese 3, Abraham, Sarah und Hagar, sind regelrecht blind geworden. Abraham hat weit gesehen. Oh, wunderbar, gibt ein schönes Bild von ihm, wie er da so dasteht und nach oben guckt. Ja, bis in den Nachthimmel hinein hat er schauen dürfen und hat dort die Sterne erkennen können. Und dann sagt ihm Gott, kannst du sie alle zählen? Ja, fang doch mal an. Nicht, weil er vielleicht kleine Einmaleins nicht so beherrscht hatte, wie wir heute im Kindergarten das schon lernen. Und dann hat er nicht gezählt. Aber dann sagt ihm Gott, du, so zahlreich werden doch deine Nachkommen sein. Und dann schaut er mit dem Weitwinkel hoch und staunt über diese unzählige Schar an Sternen. Ja, der Abraham ist ein Sehender gewesen. Die Sternstunde seines Lebens hat er dort gehabt. Damals war er 76 und jetzt ist er in dieser Situation 86 alt geworden, 10 Jahre sind ins Land gegangen, aber da hat ihm Gott vor 10 Jahren gesagt, du, deine Nachkommen, die werden zahlreich sein. Guck in den Himmel hinauf. Und was war? Er hat keinen Nachkommen gesehen. Das ist ja Gottes brutale Geduldsprobe mit glaubenden Menschen, dass er sie Jahr für Jahr warten lässt, dass er uns eine Verheißung gibt von dem, was einmal werden wird. Nicht ein einziger Sohn, nicht einmal eine Tochter ist angekommen. Nicht ein Sternchen ist aufgegangen für den Abraham. Und er fragt sich, ja, wie lang soll ich denn noch warten? Wie lang denn noch? Ich bin schon 86. Der konnte ja auch ein bisschen zählen. Seine Frau 76. Gott tut keinen Muckser. Gott rührt keinen Finger. Gott macht überhaupt keinen Rucker. Und so wurde Abraham blind für Gottes Werken und Werke. Warten ist schwer, das stimmt. Warten ist schwer. Franz Werfel sagt, der Dichter, alles Warten ist ein Warten auf den Tod. Und deswegen ist es so schwer. Abraham wartet und über dem Warten ist dieser Abraham irgendwie ein bisschen blindsichtig geworden. Der berühmte Maler Rembrandt, ich habe es gerade schon gezeigt gehabt, hier unser Bild, hat 3 Strichzeichnungen, könnte man sie nennen, über diese Geschichte gemacht. Die erste einmal, hier, man sieht es, die Hagar wird von Sarah dem Abraham zugeführt. Das zweite Bild, wie Sarah bei Abraham sich über die Hagar furchtbar beschwert. Und das dritte Bild ist dann, wie die Hagar verlassen am Brunnen sitzt. Auffallend an diesen 3 Bildern, ist eigentlich, dass Abraham gar nicht die Hauptperson ist. Längst hat er diese Zügel aus der Hand gegeben und die Frauen haben diese Dinge in der Hand. Ein alter Ausleger sagt, Abraham sieht zwischen 2 stark knorrigen Frauen wirklich alt aus. Die Frauen spielen die aktive Rolle, nicht? Und spielen immer wieder in aktiven Rollen, auch in der Heilsgeschichte Gottes. Er spart sie nicht aus. Wer die Bibel kennt, weiß aber schon lange, Abraham sieht nicht nur alt aus, er ist eigentlich auch ein richtiger Pantoffelheld geworden, nicht? In der Zwischenzeit. Es gibt ja so einen schwäbischen Ausdruck, da sagt man, es ist ein Lellebepper. Jochen, stimmt's? Ein Lellebepper. Kann man gar nicht übersetzen. Das ist so einer, der alt aussieht zwischen 2 knorrigen Frauen. So ein richtiger, so ein, ach ja, lass mal's gehen. Ja? Und, tja, der agiert nicht mehr, er reagiert nur noch. Und jetzt ist er gerade, mit 76 hat er dann die Bestätigung bekommen, Abraham bei dir, du kriegst den Nachkommen. Und jetzt, Gott macht keinen Mucker, rührt keinen Finger. Gott lässt alles schleifen. Wow, Abraham wartet. Und jetzt ist er 10 Jahre weiter. Im Grund ist der Abraham ja ein geduldiger Mann, nicht? Aber in uns steckt ja diese furchtbare Ungeduld. Ich bin jetzt jugendtrainiert für Olympia in Berlin gewesen und man fährt halt auch mal mit dem Zug. Nun denn, ich bin etwas früher am Bahnhof gewesen und habe dann den Regio nach Hamburg genommen und dachte, nun, da hast du noch 10 Minuten Zeit in Hamburg, dann kannst du schnell wechseln. Nun, er hielt mehrfach länger als geplant, der Regio, weil er immer wieder einen überholen hat lassen müssen. Und was war? Ich habe nur noch die Schlusslichter vom anderen ICE gesehen. Aber man ist ja nicht dumm. 14:22 wäre gefahren und der nächste fährt 14:51, ich aufs nächste Gleis rüber gondelt, man hat ja Zeit und warte, es wird 14:51, die Durchsage kam, 10 Minuten später kommt er an, irgendwie falsch eingesetzt, kann ja passieren, dann kommt wieder die Durchsage, es ist nur 20 Minuten später, dann kommt die Durchsage eine halbe Stunde später und die saßen alle schon, ich habe mich extra so, dass ich auch noch Sitzplatz habe zum am Bahnhof rumsitzen. Naja, dann waren es am Ende 50 Minuten später, aber er kam dann, also das Warten ist furchtbar, nicht? So ein blöder Zug, war das schon 50 Minuten. Auf eine Hochzeit warten 1 Jahr lang, unmöglich. So ist das bei uns mit dem Warten. wir können nicht warten. Gar nicht warten. Und der Abraham wartete und es wird ihm schwer und es ist immer schlimmer, eine furchtbare Probe. Wohl dem, der warten kann, auch im Glauben. Simeon, der Adventsmann, sagt, ich warte auf dein Heil. Und er hat es im Glauben erwartet und das tut Not. Ja, wir werden schnell nervös. Gerade wenn wir das Wort Gottes weitersagen, das Evangelium, und denken, ja, jetzt muss es doch verstanden haben. Ja, das ist aber Gottes Geduldsprobe für uns. Er kann die Erfüllung der Verheißung aussetzen. Nicht, weil die Verheißung irgendwie auf wackeligen Füßen stehen würde. Eine wackelige Angelegenheit, sondern aus einem ganz anderen Grund. Weil die Verheißung so fest in der Hand Gottes ruht. Die Nachkommen des Abrahams waren völlig fest versprochen. Deswegen kann Gott warten. Weil bei ihm das alles schon klar ist. Und er kann auch uns ins Grab legen. Dann wird die Verheißung erfüllt. Die ist doch nicht von uns abhängig. Und so kann Gott Jahr um Jahr warten. Für ihn ist das doch gar kein Problem, wenn Abraham und Sarah über die Jahre alt sind. Das ist Gottes Art mit uns. Ja, warum macht es Gott so? Da kann man ja richtig an Gott zweifeln. Aus einem Grund. Weil er uns eines lernen möchte. Glauben. Nichts als Glauben. Dritten Reich, sagte mal einer in der Bruderrunde bei der Barmer Erklärung dann, was können wir noch tun? Was sollen wir denn machen? Und ein alter Bruder stand dann auf und sagte, wir können nichts anderes als Vertrauen, Vertrauen und nochmals Vertrauen. Und das ist Gott wichtiger. Er kann ja einen Sieg schenken, ist gar kein Problem, aber es ist ihm wichtiger, dass du glauben lernst, auch wenn es nichts mehr zu glauben und zu hoffen gibt. Das ist die Station Gottes mit uns. Ohne Beweise, ohne Zeichen. Abraham glaubte und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an, heißt es bei ihm. Diesen Glauben will er bei uns wecken. Und damit wir aber jetzt nichts glorifizieren, das ist eine ganz furchtbar brutale Glaubensschule, die Gott diesem Abraham abverlangt. Das ist nicht irgendwie so, dass wir sagen, ah ja, komm, das macht er so mit links. Nein, dieser Abraham muss durch diesen Scheuersack des Glaubens durch. Alle Zeit, wir können nur Gott durch Glauben gefallen, sagt der Hebräer 11, durch nichts anderes. Und da ist es auch gar nicht wichtig, ob die Kirchen voll sind oder leer sind. Für Jesus ist es ein kleines, die Kirchen zu füllen. Aber es ist ihm wichtig, dass du das, was du aufgetragen hast, tust und im Glauben darauf verharrst. Das Hängen an seinem Wort ist ihm wichtig, viel wichtiger als alles andere. Ludwig Hofacker, der Erweckungsprediger in Württemberg, aus Württemberg, sagt, er hatte eine kurze Wirksamkeit nur als Pfarrer gehabt, aber er hat das Motto gehabt, dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß ich auch. Der mich aus dem Tod gerissen, ist auch nun mein Herr für mich. Abraham hätte Nein sagen müssen, wo er Ja sagte. Die brutale Geduldsprobe, die hat er leider nicht bestanden. Wir wollen jetzt uns nicht überheben, ja, aber wir wollen einfach mal gucken. Zweiter Punkt. Sarah fällt jetzt noch was ein, doch es geht nicht gut zu dreien. Sarah verliert auch was. Nicht ihren Glauben, aber die Geduld. Der Faden ist gerissen. Sie sagt, Herr, du hast mich ja verschlossen. Sie und ihr Mann, die nehmen ja diese Kinderlosigkeit nicht so als Schicksal hin, sondern als Gott gegebene Verfügung. Und egal, was uns anficht, was wir Situationen wir hineinkommen, wir haben es immer nur mit Jesus zu tun. Es gibt in diesem Ganzen, auch bei Corona, es ist Gottes Wille, dass das jetzt über diese Welt kommt. Ist nicht irgendwo, dass er außen vor ist, hinter den sieben Bergen Pfeifchen raucht und es nicht mitkriegen würde. Sondern jetzt ist er mitten dabei. Und es geht letztendlich auf die Wiederkunft Jesu zu. Deswegen Die Bibel hat immer die Zusammenhänge, ob das jetzt politisch ist oder in unserem kleinen eigenen Leben, im Zusammenhang gesehen mit dem lebendigen Gott, der uns durch Jesus Christus begegnet. Der Gott Abrahams ist immer der Urheber, immer der Erhalter, immer der Erlöser, immer der Vollender aller Kreatur und aller Schöpfung. Das müssen wir uns wahrmachen und wieder ins Gedächtnis rufen. Auch das Kinderkriegen ist keine von Gott losgelöste Sache. Kinder sind eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ist immer ein Geschenk, heißt es in der Bibel. Gott ist auch der Herr der Kinderlosigkeit. Ihr Lieben, auch diese Gabe des schweren Geschickes ist eine Gabe Gottes. Kinderloses Leben, und jetzt blicken wir wieder auf die Sarah, hatte für sie keinen Wert. Die Kinder waren immer für die Frau eine Bestätigung dessen, der Segen Gottes ruht über der Familie und auch über der Frau. Und jetzt ist die Sarah kinderlos. Und das ist ja das Furchtbare, dass sie das noch gar nicht bei Jesaja gelesen hat. Jesaja 54, ich zitiere: Rühme du Unfruchtbare, die du reich gebierst, freue dich mit Rühmen und Jauchzen, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat. Ja, diese Verheißung kannte die Sarah noch nicht, aber sie gilt auch für heute, für unsere Zeit. Und sollte Gott, der die Kinder segnet, nicht auch die Kinderlosigkeit zum Segen machen für die, denen er dieses gibt? Was ganz seltsam ist, wir waren ja jetzt wieder mal bei einem runden Geburtstag bei unseren Jungs in Radolfzell und dann eine Schwiegertochter sagte mir dann so nebenbei, ja, sie wollten so mitteilen, so rein jetzt biologisch kann sie keine Kinder kriegen. War sie natürlich erst mal ein bisschen down, mir das ja so zu sagen. Dann sagte ich ihr, du, aber schau doch mal die Sarah an. Schau doch mal die Rahel an. Die waren alle unfruchtbar. Die Frau von Simson, Elisabeth. Und was war? Sie haben alle ein Kind bekommen, weil es eine Gabe Gottes ist, sagte ich ihr. Jetzt, vor 2 Wochen, kriegen wir die Mitteilung, sie ist schwanger. Ja, nicht so. Nicht so. Es ist, Jesus ist doch der Herr über Leben und Tod. Nicht wir. Und wenn die Ärzte 10-mal Nein sagen, Jesus kann aus dem Nichts, bara im Hebräischen, Schöpfung aus dem Nichts machen. Das ist doch das Ungeheuerliche. Sarah hat ja die Wahrheit gesagt, nicht? Sie hat ja klar gesagt, ja, ist ja klar, der Herr hat mich verschlossen. Aber sie hat nur die halbe Wahrheit gesagt. Und eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge eigentlich, nicht? Ist ja klar, sie hat verschwiegen. Ich habe doch die Verheißung. Und jetzt schau mal her, wie oft haben diese Erzväter versagt. Abraham hat seine Frau ja, und wir kriegen ja nachher noch diese Erbmasse, die Ägypterin hier nicht mitgeteilt, versagt in Ägypten nicht und jetzt auch wieder versagt. Und Gott macht mit solchen Leuten Geschichte. Also jede Firma hätte gesagt, den müssen wir ausmerzen. Wenn der Arzt 2, 3, 5 Mal irgendwelchen Müll operiert, dann heißt es dann, ja, du bist nicht tragbar, geht gar nicht. Wenn der Lehrer, was weiß ich, für einen Schrott macht, die Eltern sich permanent beschweren, dann kommt die Schulleitung und sagt, du bist nicht mehr tragbar. Wenn der Postbote die Briefe ständig in falsche Briefkästen reinschmeißt, das macht er 2-mal, dann heißt, du bist nicht mehr tragbar. Und hier macht Gott weiter. Auch die Sarah weiß ja, sie schaut ganz blind, die Wirklichkeit Gottes hat sie einfach ausgeblendet. Die Verheißung hat sie nicht mehr im Kopf gehabt und es ist ja auch gar keine Schelte. Wie oft geht es uns so, dass Jesus uns etwas sagt und die nächsten 2 Tage haben wir es wieder völlig vergessen. Mir geht es jedenfalls so, wo ich denke, ach Herr, du hast gerade vor 2 Tagen was gesagt und wieder ging es irgendwie mir völlig durch den Kopf durch. Und jetzt kommt da Gottes Zusage und sie hat es einfach vergessen. Aber sie ergreift jetzt die Zügel und das ist einfach der Schwachpunkt. Auch wenn Gott keinen Finger rührt und Abraham lammfromm ist und jetzt kommt aber sie und sagt, jetzt müssen wir doch die Zügel ergreifen. Jetzt müssen wir doch die Dinge selber sagen, wo es lang geht. Und jetzt kommt dieser katastrophale Vorschlag. Abraham, meine Magd, das ist doch jetzt die Lösung allen Problems. Abraham, nimm doch die Magd, dass die von deren Kind bekommt und in meinen Schoß gebiert und dann ist doch alles im Lot. Vielleicht hat es Gott ja auch so gemeint. Aber Gott hat nicht gesagt, die Hagar wird deine Nachkommen, sondern Sarah. Und der Vorschlag war ja damals nach dem Recht, damals rechtens, lies mal 1. Mose 30, 3 und 9. Das war legitim. Der Vorschlag war nach deren Vernunft das einzig Vernünftige noch, was übrig blieb. Bei all diesem, was jetzt so auf sie zukam. Und damit wird es gleichzeitig zu einer ganz katastrophalen Versuchung für den Abraham. Wie verträgt sich denn das mit dem Glaubensgehorsam? Sarah sagt, jetzt müssen wir Gott nachhelfen. Der braucht eine Nachhilfestunde. Wir müssen Gott auf die Sprünge helfen. Wir müssen Gott doch endlich mal Beine machen. Das dauert viel zu lange. Wenn wir nicht sehen, müssen wir nachhelfen. Das ist eben so. Wir sind jetzt wieder versucht. Wir sind genauso versucht, Gott Beine zu machen, damit er das tut, was wir wollen. Ja, nicht alles gesetzlich Erlaubte sind gewollte Auswege. Nicht alles ist erlaubt, das, was vor Gott auch für uns rechtens erscheint. Wir haben ja heute vielfach das umgekehrte Problem, nicht? So wie es sich hier darstellt. Frauen erwarten ein Kind und da gibt es Ärger zu Hause, Spannungen mit dem Freund, mit dem Mann. Das wird unerträglich, weil das Kind einfach nicht willkommen ist. Der Urlaub ist vielleicht ungeschickt geplant oder so irgendwie, was komisch. Und jetzt geht man den legalen Weg, Paragraph 218. Lässt abtreiben und die Spannung löst sich. Natürlich löst sich die Spannung, aber die Schuld, die wird doch riesengroß. Jetzt war gestern wieder eine Demo, Recht auf Leben in Berlin und da berichten die Medien ja nicht drüber. Es ist ja nicht schicklich, wenn da welche auftreten. 6.000, 8.000 Leute, die für das ungeborene Leben sich einsetzen. Natürlich ist das heute ein Weg. Gewiss ein schrecklicher Irrweg. So wie bei Abraham hier. Immer wenn wir eigene Wege aus der Spannung herausführen wollen, sind das meist Holzwege. Und das müssen wir uns wieder klar machen. Eigene Wege suchen, um die Spannung wegzukriegen, sind Irrwege, sind Holzwege, sind Wüstenwege. Abraham erliegt aber auch hier der Versuchung. Wir sehen, die Sarah ist blind, der Abraham ist völlig, wie soll ich sagen, gefangen genommen. Er gehorcht der Stimme Sarais, weil er nicht mehr auf die Stimme Gottes hört. Und auch nachher sehen wir 13 Jahre Stille nach dieser ganzen Sache, wo Abraham das Wort Gottes nicht mehr hört. Der Friede ist dahin, der Haussegen, da kann keine Rede mehr davon sein. Ein einziger Scherbenhaufen, Sarah ist blind und Abraham auch. Prüfen wir uns doch selber, ob das nicht, was durch das Gesetz erlaubt ist, ob das auch Recht vor Gott ist. Sarah wird zur Eva, könnte man fast sagen, die dem Mann nicht die Frucht des Baumes, aber die Frucht des Weibes angeboten hat. Ja, Abraham hätte Nein sagen müssen. Tausendmal Nein sagen müssen. Die Sprache Nein zur Sprache der Tatsache, Ja zur Sprache der Verheißung. Und das sollen wir wieder lernen. Der Dichter sagt, was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht. Das Warten ist lang. Auch bei uns ist das Warten oft lang, aber es lohnt sich. Sarah und Abraham hätten Nein sagen müssen zur Leihmutterschaft. Ganz klar und deutlich. Mein dritter Punkt. Hagar will vor Hochmut platzen, doch da gibt's was auf die Tatzen. Abraham ist eigenwillig, der Friede ist dahin. Die Schwangerschaft läuft vielleicht gut an, Aber zwischen den Frauen, Sarah und Hagar, ist der Wurm drin. Hagar ist ja die Leibmagd von der Sarah und die haben mit Sicherheit nicht, wie soll ich sagen, die eine in Bremen und die andere nach in Stuttgart gewohnt, sondern da war man eng an eng. Wahrscheinlich stammte die Hagar auch, ich hatte vorhin schon gesagt, wie sie zu Deutsch heißt, Schön und Flucht, aus der Geschenkmasse des Pharao, die der Abraham bekam, als er wieder seine Frau aus dem Frauenhaus zurückgeholt hatte. Ja, man erinnert sich, Abraham in Ägypten. Und so war sicherlich Hagar eine dieser ägyptischen Schönheiten aus dieser Geschenkmasse aus Ägypten. Und jetzt ist diese Leibmagd mit der Sarah ganz eng in eine Hausgemeinschaft zusammengestellt. Und jetzt tritt diese Verfremdung zwischen diesen Frauen ein. Der Sklavin steigt auf einmal das alles zu Kopf. Sie trumpft auf gegen diese Sarah. Hagar schnappt fast über, weil sie nämlich jetzt Segensträger und Hoffnungsträger im Abraham-Clan überhaupt noch ist. Ihr Mutterstolz wird stärker als die Rechtslage. Und schließlich ist sie ja eigentlich doch nur eine Magd, aber ausführendes Organ, Leihmutter oder Ersatzmutter, wie man es nennen will, aber nicht Chefin im Zelt. Und jetzt verwechselt sie auf einmal diesen Mutterstolz mit dem, was die Verhältnisse eigentlich für sie bedeuten. Sie ist auch blind. Und jetzt heißt es hier, sie achtete ihre Herrin gering. Wollen wir mal schauen? Den Satz muss man genau anschauen. Sie achtete ihre Herrin gering, das heißt, sie sah auf die Herrin herunter, so wie ich jetzt hier ein bisschen runtergucke. Ja? Jetzt meine ich es nicht auf dich, sondern wie sie einfach auf sie herunterschaut. Wörtlich heißt es, ihre Herrin wurde leicht in ihren Augen. Sarah ist auf einmal so ein Leichtgewicht geworden. Nicht mehr das Gewicht als Chefin. Sarah spielt jetzt nur noch eine ganz untergeordnete Rolle. Ich, Hagar, ja, ich bin jetzt hier diejenige, die das Sagen hat. Und sie macht das, was auch wir immer zu machen versuchen. Wir wiegen. Oh, wir wiegen. Ja, natürlich. Man stellt sich mal, ich habe ja die Schwiegerleute gesehen, die Schwiegermutter hat unten so einen Laden gehabt im Haus. Und da war noch so eine alte Pendelwaage. Nicht? Da schmeißt man auf der einen Seite was drauf, schwupp geht's nach oben und dann kommt das Gewicht auf der anderen Seite, bis sich das so austaxiert. Naja, irgendwann wird sich's die Mitte finden. Und genau so hat die Sarah, die Hagar, das gemacht. Die Hagar schmeißt die Sarah auf die eine Seite und sie steht auf die andere und schwuppdich haut's das Leichtgewicht, die Sarah, nach oben. Sie ist das Leichtgewicht und Hagar mit dem Kind im Herzen ist ohnehin schwerer. Ich bin viel wichtiger. Ja, nicht wahr? Obwohl Hagar am Anfang vielleicht große Augen gemacht hat. Große Augen über diesen Vorschlag, Leihmutter zu sein. Sie empfängt jetzt auch noch Mutterwürden zu tragen. Raus aus diesem Sklavenstand. Dann wird sie auf einmal blind für die eigentlichen Verhältnisse, in der sie hineingestellt ist. Sie sieht sich nicht mehr in diesem klar und deutlich gewiesenen Verhältnis Magd, Herrin, sondern jetzt dreht sie auf einmal das Fernrohr um, nicht? Schon mal gemacht, und guckst von der anderen Seite rein, ja, dann siehst du auf einmal die Leute ganz weit weg und ganz mini klein. Und genau das hat die Hagar hier mit der Sarah gemacht. Sie dreht das Fernrohr um und sieht auf einmal die Sarah ganz in der Ferne klein und unbedeutend. Sie emanzipiert sich. Das ist dir alles in den Kopf gestiegen. Die Frau trumpft auf und sie protzt. Eigentlich bin ich ja jetzt die Herrin im Hause, sagt sie so ganz vielleicht in sich hinein versunken. Jetzt möchte ich mal sagen, wo es lang geht. Oh Schreck, zwei Frauen im Clinch. Das ist eine furchtbare Szene. Und jetzt kommt die Sarah auf diese glorreiche Idee. Geh zu ihrem Abraham und sag, du, jetzt treib doch dieser Hagar mal die Flausen aus dem Schädel raus. Diese Frau muss weg. Geht nicht anders. Aber Abraham macht jetzt wirklich zwischen diesen zwei knorrigen Frauen eine unglückliche Figur. So ist es eben. Eine unglückliche Figur. Man könnte es vielleicht überschreiben, der Hampelmann zwischen Frau und Emanze. So ist Abraham gewesen. Er hat einfach weggeguckt. Blind ist er geworden. Sarah ist blind, wütend. Hagar läuft blind, wütend davon. Und er ist blind. So ist ein Scherbenhaufen ohne Ende. Und wenn wir jetzt fragen, wer ist denn überhaupt schuld an dem ganzen Dilemma? Abraham mit seiner Bereitwilligkeit zur Familienplanung ohne Gott? Schuld? Sarah? Schuld? Überdeutlich. Man kann Gott nicht Beine machen, ihm nicht ins Handwerk pfuschen. Wer Gott ins Handwerk pfuscht, der verpfuscht sein Leben. Warten können, das wäre die eigentliche Antwort gewesen. Warten können. Und dann müssen wir auch den Liederdichter wieder hören, der sagt, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Gott weiß den Punkt in unserem Leben, wo er eingreift und wo es dann richtig und gut wird. Er weiß den wunden Punkt in unserem Leben, wo wir auf der Wartebank sitzen. Tja, und so ist das. Es ist gut so, dass er es weiß. Und jetzt dreht die Sarah den Spieß rum, lässt die Hagar fühlen, wer Herr im Hause ist. Sie macht Hagar richtig fertig. Und eine Schikane nach der anderen, man kann sich das so bildlich vorstellen, man hat schon genügend Filme gesehen, wo sowas nachher im Dingens abgelaufen ist, nicht? Hagar sieht überhaupt keine Lösung mehr. Was will sie auch noch machen? Sie kann sich nicht mehr helfen und die Geburt, wenn das erst vonstatten gegangen ist, dann wird es richtig losgehen. Auf keinen Fall kann ich noch in diesem Hause bleiben und Hagar, die Schöne, geht auf die Flucht. Flucht in die Wüste. Flucht in die Wüste war damals Selbstmord. Das muss man wissen. Heute wirft man sich vor den Zug. Damals ging man in die Wüste. Wer sich vom Zeltdorf entfernt hat, ohne Hilfe, war verloren. Hoffnungslos, chancenlos, verloren. Die hochschwangere Hagar sagt sich, lieber in der Wüste kaputt gehen und verenden, als unter der Knute dieser Sarah ewig leiden. Natürlich wird die Abwesenheit der Hagar sofort bemerkt, aber Abraham hätte eigentlich hinterher rennen müssen. Und er macht nichts. Auch hier krümmt er keinen Finger und lässt die Schöne laufen. Armer, armer Abraham. Armer Abraham. Ein vierter Punkt. Hagar, sprich, wo kommst du her? Geh zurück, auch wenn es schwer. Sie gehen alle schier kaputt. Wir merken das ja. Sarah geht kaputt an der überheblichen Prahlerei von der Hagar. Dann geht die Hagar schier kaputt, die hochschwangere Frau in der Wüste. Abraham geht auch schier kaputt. Die Ehe droht zu zerspringen. Und dann hat die Hagar ein doppeltes Finderglück. Sie findet nämlich erstens eine Quelle und zweitens wird sie gefunden von einem Engel. Gott hält auch da seine Augen offen, auch über dem Niemandsland der Wüste, wo sich Menschen verlassen vorkommen. Und wenn sie dort mit dem Psalmisten schreien, wie sollte der Höchste etwas merken, sagt Hagar ihr Bekenntnis, El Roi, der Lebendige, der mich sieht. Vielleicht kommt dein Lebensabschnitt dir auch wie ein Niemandsland vor. Irgendwo, weit draußen, ganz weit weg von allen. Ob Gott mich hört, ob Gott mich sieht oder ob Gott mich vielleicht auch schon abgeschrieben hat, weg als Konkursmasse. Ich weiß es nicht. Liebe Gemeinde, dieser Gott ist aber auch ein Gott der Wüste und des Niemandslandes. Und dieses Glaubensbekenntnis kannst du auch nachsprechen. Der Lebendige, der mich sieht, das ist doch köstlich. Mich in meiner Wüste. Der mich sieht, der mich nicht verdursten lässt, der mich sieht, der mich nicht in der Wüste verenden lässt, der sieht mich und der Sohn wird Ismael heißen, Stammvater der Beduinen und Araber. Bleiben wir dabei, du bist Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mir helfen kann, auch dort, wo mich niemand mehr sieht. Und jetzt kommt eine peinliche Frage. Wo kommst du her? Diese Worte richtet der Engel des Herrn, das ist ja Jesus letztendlich im Alten Testament, an die Hagar, die geflohen war und diese Demütigung auf dem Weg zu gehen nicht ertragen konnte. Und jetzt kann man erfahren, wie eine leidige, schuldig gewordene Hagar durch Jesus und seine Vergebung wieder aufgehoben wird. Dieser Gott, der handelt nicht nach uns, nach unserer Missetat, wie es Jesaja sagt, und nach unserer Schuld, sondern er ist wie ein liebender Vater, der mit gebreiteten Armen dort am Kreuz hängt und wartet, bis du doch kommst. Und er wartet hoffentlich nicht vergebens. Und das ist ein Gott, der helfen kann, egal was passiert ist. Und er hat dieser gefallenen Frau geholfen, dass sie wieder umkehren kann, dass sie bereit wird, auch wieder neue Schritte zur Umkehr zu machen. Jesus, der Sohn Gottes, richtet diese Frage jetzt heute auch an dich. Wo kommst du her? Bist du auf der Flucht vor dem Herrn? Er ist dein rechtmäßiger Herr, dein Schöpfer, dein Erlöser. Du wirst einmal, auch wenn du jetzt vielleicht fliehst vor ihm in die offenen Arme hinein. Entweder ist er dein Retter oder er ist dein Richter. Es gibt keine zweite, keine dritte Möglichkeit. Nur Jesus kann jetzt dein Herr sein. Jesus, der dich für dich geboren, der für dich gestorben ist, dort am Kreuz. Er hat dich geliebt und mit seinem Blut erlöst, mit seinem Kreuzestod erlöst. Hast du diese Liebe schon erwidert, diese Erlösung dir angeeignet, dein Leben ihm als ein lebendiges Opfer ganz und gar anvertraut? Wie arm und elend, wie verlassen und hoffnungslos mag die Hagar sich gefühlt haben, wie sie dort am Brunnen saß. Ihr Gewissen hat sie verklagt und verurteilt, ihr Herz war traurig und verzagt und die Hoffnung war zu einer Verzweiflung geworden. Jesus ruft dir heute Morgen zu: Kommst du von der Jagd nach Geld und Ruhm? Oder kommst du vielleicht aus Leid und Traurigkeit? Woher kommst du? Magst du, woher du auch kommen magst? Jesus steht mit geöffneten Armen da und wartet auf dich. Und dann kommt die nächste peinliche Frage. Ja, wir sind gleich fertig, nicht nervös. Die nächste peinliche Frage: Wo willst du hin? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Er sagt ihr: Du, Hagar, zurück. Seltsam, nicht? Wir hätten gedacht, raus aus diesem ganzen verzwungenen, demütigenden. Nein, er sagt: Zurück. Du kannst dich jetzt unter eine Sarah demütigen. Und das hat sie 13 Jahre gemacht, aber sie hat anscheinend doch nicht dazugelernt. Nachher sagt Gott, dass sie gehen muss. Aber ich möchte darauf jetzt heute nicht eingehen, weil wir da Galater 3 noch hinzuziehen müssten. Jeder Mensch soll sich seines Lebensweges und seines Zieles gewiss werden. Deshalb beantworte du dir die Frage, nicht nur, wo ich herkomme, sondern wo geht's denn auch hin? Der Sargdeckel, das ist doch die entscheidende Frage. Ist doch gar nicht so sehr gut, ob wir hier 30, 50, 100 Jahre gut leben, sondern der Sargdeckel wartet auf jeden von uns. Und die große Frage ist, wo geht's denn dann hin? Hast du die Gewissheit, dass deine ganze Sünde dort am Kreuz abgeladen ist? Dann hast du auch die Gewissheit durch den Heiligen Geist bekommen, dass Jesus, wenn du durch die Tür des Todes hindurch musst, auf der anderen Seite wartet. Dann richte dein Leben auch danach ein. Viele, gerade im christlichen Lager, wollen heute diesen ganz schmalen Weg möglichst breit machen, nicht, dass man so hin und her wandeln kann. Nein, das ist es nicht. Jesus legt die Spielregeln der Nachfolge fest, nicht wir. Jesus macht das. Oder willst du ewig verloren gehen in der Hölle? Jesus sagt klar und deutlich: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus fragt dich heute also doppelt: Wo kommst du her und wo gehst du hin? Vertraue ihm doch heute dein ganzes Leben noch an. Amen.